Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Eine Reise in die Abgründe der Menschen, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Naja, ein True Crime und manchmal auch Laber Podcast zweier alter Freunde, denn das Abschweifen gehört ja hier oftmals dazu. Ich bin wie immer Fabian und natürlich ist auch der charmante, überaus eloquente Daniel heute wieder mit am Werk. Daniel, wie geht's dir?
Moin, moin zusammen. Ja, schön, dass wir uns wieder hören. Mir geht's gut. Ich hatte eigentlich vor, also ich muss sagen, ich bin hier so im Kurzurlaub und saß eigentlich gerade draußen auf der, wie sagt man, Veranda oder so. Und im Hintergrund hätte man, wahrscheinlich eh nicht gehört, ne? Aber gibt so Kröten-Sounds. Die hätte ich jetzt irgendwie geil gefunden. So ein paar Nachbarn ringsherum, die irgendwie noch was zu erzählen haben. Aber es hat gerade angefangen zu regnen. Das heißt, sollte es anfangen oder aufhören zu regnen, nehme ich euch wieder mit raus und ansonsten müsst ihr euch diese Hintergrundgeräusche bitte einmal vorstellen. Wie
Geil.
geht's dir, Fabian?
Geil, so richtig schönes Froschgequake, das würde das Ganze so richtig abrunden, so vom Feeling her, finde ich. Das würde uns so richtig atmosphärisch nach vorne schießen. Ja, mir geht's
Auf alle
gut.
Fälle.
Ich hätte gerne, ich habe gerade gesehen, du hast da, glaube ich, ein Bierchen dir gegönnt. Ich würde das gerne auch tun, aber ich bin auf der Arbeit. Das ist mal wieder so ein Block. Also, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich das so ein bisschen vorstellen können. Ich arbeite meistens so 7, 8, 9 Nächte in Folge und habe dann aber auch meistens so die Äquivalenzzeit frei. Jetzt ist mal wieder so ein Arbeitsblock, sodass ich halt nur von hier aus aufnehmen kann. Da ist natürlich leider null Alkohol möglich. Aber das, ja, fehlt schon so ein bisschen bei der Aufnahme. Ich habe hier Mineralwasser, das ist fast genauso gut. Aber ich habe dafür einen Fall mitgebracht, wo wir uns so richtig in einen Rausch spekulieren können.
Ja, da bin ich ja schon sehr gespannt. Ja, also ich bin ja in letzter Zeit ganz häufig nur mit Tee unterwegs, während der Aufnahme. Also von daher, diesmal irgendwie geswitchte Position sozusagen. Mal siehst mal, wie das ist. Und ansonsten, wenn es jetzt Hintergrundgeräusche zu hören geben sollte, tut es mir leid, das ist die Spülmaschine. Also von daher, sorry
Ja, noch
im
höre ich
Voraus.
nichts. Das höre ich dann vielleicht im Schnitt. Da bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich habe einen Fall dabei, der so ein bisschen ja, Elemente vereint, die wir sehr mögen. Und ich glaube, der wird dich auch richtig abholen. Ich bin mir absolut sicher, dass der dich richtig abholen wird. Den habe ich schon so lange auf der Liste und immer wieder dann doch nicht gemacht und doch nicht gemacht, aber ich liebe den eigentlich, weil der so viele Elemente bietet, die ja einfach mysteriös sind und die diskussionswürdig sind.
Ich bin sehr gespannt. Du hast mir die Bilder geschickt und irgendwie kommt mir das bekannt vor, tatsächlich.
Ich hatte dir die Bilder schon mal geschickt, weil wir den schon mal machen wollten.
Aha, okay.
Ja, aber die Aufnahme ist dann ins Wasser gefallen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Die ist, glaube ich, komplett ausgefallen und dann sind wir in der nächsten Aufnahme zu einem anderen Fall gegangen und ich greife den einfach jetzt wieder auf. Aber das, also ich glaube, so vor einem Jahr oder so hatten wir den schon mal geplant.
Okay, ja gut, dann liegt es daran. Ja, dann würde ich mal sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und loslegen, ne?
Ja, bevor wir jetzt hier den Vorhang aufziehen für das heutige Kriminalstück, möchte ich kurz noch so den Werbeblock abhandeln. Ihr da draußen, schön, dass ihr uns gefunden habt. Wenn ihr uns auch abgesehen vom Hören unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auf mannigfaltige Art und Weise tun. Ihr könnt damit anfangen, dass ihr uns bei Instagram folgt, die Community so ein bisschen wachsen lasst. Gerne auch bei YouTube, auch wenn der Kanal, das ist so ein bisschen unser Dorn im Auge, der liegt sehr lange brach. Da müssen wir mal wieder irgendwie aktiver werden. Ansonsten könnt ihr bei Instagram Verlinkungen finden zu Ko-fi, da könnt ihr uns einmalig oder monatlich irgendwie eine kleine Spende zukommen lassen. Ihr findet Verlinkungen zum Shop, zu unseren Partnern bei Holy und Podimo in den Highlights. Da könnt ihr über unseren Link bestellen, mit den Codes jeweils bei Holy dann die Sachen ein bisschen billiger. Bei Podimo könnt ihr so eine 30-tägige Probehörerschaft abschließen, das Ganze einfach mal 30 Tage nutzen, wenn ihr Bock habt. Damit tut ihr uns auch was Gutes. Ansonsten, ja, wie gesagt, tut ihr uns allein schon was Gutes, wenn ihr uns zuhört. Das reicht voll und ganz. Aber eine Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl, die wäre natürlich dann doch so die Kirsche auf der Sahne.
Werbung beendet.
Ja, und jetzt Bühne frei für diesen Fall, der wirklich, wie gesagt, vieles, vieles bietet an Elementen, die wir mögen. Wir gehen einige Zeit zurück in der Zeit. Wir sind am 2. Januar 1935, also im Winter vor 90 Jahren in Kansas City, Missouri, also in den Vereinigten Staaten mal wieder.
Jetzt ist der große Mist, ich habe keinen Stift zur Hand, ich muss jetzt so mitschreiben, also mit dem Handy tippe ich diesmal weg mit. Das wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm in die Hose gehen. 2. Januar 1939.
35.
Siehst du, und ich wollte schon sagen, 39 in Hamburg, also 35 in Kansas, ja?
Genau, in Kansas City, Missouri. Da betritt am frühen Nachmittag ein Mann das Foyer des Hotel President und fragt nach einem Zimmer. Das ist so ein U-förmig gebautes Hotel. Also das hat auf jeder Ebene quasi Zimmer, die zur Straße rausgehen, an den Längsseiten und an der Querseite. Das hat aber dann auch Zimmer, die so in den Innenhof gehen. Und dieser junge Mann, der möchte gezielt ein Zimmer in einem der höheren Stockwerke und der möchte gezielt ein Zimmer, das nicht zur Straße rausgeht, sondern zum Innenhof. Also der mag es scheinbar etwas ruhiger.
Ja.
Er gibt seinen Namen als Ronald T. Owen an und schreibt eine Los Angeleser Adresse ins Gästebuch. Die Leute am Empfang erinnern sich später, dass sie ihn als sehr gut gekleidet empfunden haben. Er hatte einen Anzug an, das war damals ja relativ üblich, aber er trug einen ganz guten Anzug, einen gut sitzenden Anzug, einen dunklen Mantel. Sie sind allerdings verwundert, denn er hat keine Koffer, keine Taschen, kein Gepäck dabei. Und etwas anderes ist noch an ihm optisch auffällig. Er hat zwar so ein bisschen Babyface, er wirkt sehr jung, aber er hat eine große sichtbare Narbe auf seiner linken Schädelseite. Also da wachsen auch keine Haare, das ist so ein Stück quasi oberhalb der Schläfe, wo einfach eine große vernarbte Fläche ist, wo keine Haare wachsen. Und er hat ein sogenanntes Blumenkohlohr. Das findet man sehr oft bei Boxern oder Ringern. Das ist so eine Verknorpelung der Ohrmuschel durch, ja, häufig eben durch Schlagwirkungen. Dann wird das Ohr, dann gibt es da so kleine Mikrobrüche, das wird nicht mit Blut versorgt und es gibt so Verknorpelungen, die eben sehr schwülstig aussehen, daher Blumenkohlohr. Also das sind zwei Sachen, die bei ihm jetzt einfach sofort auffallen. Diese Narbe, das Blumenkohlohr, die gut gekleidete Gestalt und so schätzen auch die Leute, das Hotelpersonal, ihn sofort irgendwie als ja vielleicht Boxer oder Wrestler ein.
Ja, also vielleicht zur Narbe nochmal. Fabian hat mich ja, wie gesagt, mit Bildern ausgestattet und diese Narbe, die man da sieht, das ist also jetzt nicht ein Strich oder so, das ist so eine richtig große Fläche Haar. Fleck sozusagen.
Ja.
Dreieckig geformt, nahezu parallel zum, wie soll man sagen, zur schläfenseitigen Haarlinie, wenn man so möchte. Und ich dachte erst, das sei jetzt irgendwie ein Autopsiefoto, Obduktionsfoto meine ich, und keine Ahnung, dass da irgendwie eine Verletzung war oder so an der Stelle.
Nee, das ist einfach diese Narbe. Das wurde dann nach dem Fall, von dem wir heute sprechen, wurde dieses Bild in Amerika rumgeschickt, um die Identifizierung zu ermöglichen. Das ist ja schon auch ein sehr, sehr krasses Merkmal.
Auf jeden Fall, ja.
Und Jahre nach dem Tod des jungen Mannes, nach dem Fall, von dem wir heute sprechen, wird sich herausstellen, dass das eine Fettverbrennung als Kleinkind war. Also da hat er sich mit heißem Fett verbrannt im Kleinkindalter und da sind seitdem einfach nie Haare gewachsen. Da ist dann diese Fläche zurückgeblieben.
Ja, übel.
Aber davon sind wir noch weit entfernt von dieser Feststellung. Randolph Probst, der Hotelpage, der an diesem Tag Dienst hat, der begleitet diesen Mr. Owen im Aufzug in den 10. Stock. Damals war es ja so, dass, warum auch immer, die Gäste nicht alleine Aufzug fahren durften. Es gab immer so Aufzugsboys und die sind dann quasi mitgefahren. Und die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch. 10. Stock, das ist eine ganze Menge. Da hat man Zeit, sich zu unterhalten. Die Aufzüge waren ja auch relativ langsam damals. Und Owen erzählt, dass er die Nacht zuvor im Hotel Mühlenbach verbracht hat. Das ist quasi so um die Ecke. Das ist auch ein relativ bekanntes, hochpreisiges Hotel. Das war ihm aber zu teuer. Da hat er $5 pro Nacht bezahlt. Das sind inflationsbereinigt heute ungefähr $100. Also es ist schon eine Menge Kohle gewesen, auch damals.
Mhm.
Und das war ihm zu krass. Und er hat halt einfach gehört, dass hier im Hotel President die Zimmer schon ab $2 pro Nacht verfügbar sind. Also deutlich drunter. Und daher dann also die Umsiedlung. Das erzählt er, wie gesagt, auf dieser Aufzugsfahrt nach oben. Probst öffnet dann das Zimmer 1046, das, wie gesagt, auf Wunsch von Owen innen liegt, also zum Innenhof hinausgehend. nicht auf die Straße. Er fragt ihn sogar noch, ob er nicht doch ein Zimmer zur Straße haben will, weil der Ausblick einfach schöner ist als in den Hof. Aber Owen besteht auf ein Zimmer zum Innenhof.
Verstehe.
Der hat immer noch keine Anstalten gemacht, irgendwelches Gepäck nachzuholen. Koffer, Taschen existieren, wie gesagt, nicht. Und so beobachtet Ogletree, während er auf sein Trinkgeld wartet und während die noch so ein bisschen smalltalken, wie Owen eine Haarbürste, einen Kamm, Zahnpasta und eine Zahnbürste aus seiner Manteltasche holt und die das im Bad so anrichtet. Sonst hat er scheinbar kein Gepäck dabei oder nichts ausgepackt. Also ob sonst noch irgendwas im Mantel ist, weiß man nicht.
Moment, der Page steht in der Tür, wartet auf sein Trinkgeld und Owen hat nichts Besseres zu tun, als seine Zahnbürste erst auszupacken. Also davon abgesehen, dass es seltsam ist, dass er die in der Mantelinnenseite, Innentasche hat, aber warum gibt er ihm nicht einfach das Geld? Also
was ja, keine Ahnung, die sind so im Gespräch und Owen richtet sich halt so ein und der hat halt nicht viel einzurichten, ne? Der hat da halt seine vier Sachen, die er rausholt und verteilt und ja, das bekommt Probst eben mit.
Ja gut, wir reden von einer Zeit, in der man sich vielleicht für manche Dinge noch mehr Zeit gelassen hat.
Ja, natürlich. Er und Probst verlassen das Zimmer dann wieder gemeinsam und ja, führen dann ihr Gespräch weiter. Die fahren quasi runter in die Lobby. Auf dem Weg dahin übergibt Probst Owen den Schlüssel und sieht dann, als sie in die Lobby zurückkehren, wie Owen das Hotel verlässt. Also der ist nochmal kurz, macht sich nochmal auf den Weg und Probst denkt sich, alles klar, der holt jetzt sein Gepäck nach oder sonst irgendwas. Ne? Der hat noch Erledigung, vielleicht holt er jetzt endlich sein Gepäck.
Ja.
Der kann aber nicht lange weg gewesen sein, auch nicht so lange, dass er zu diesem Hotel Mühlenbach gegangen ist, denn kurz danach betritt das Zimmermädchen Mary Soptic das Zimmer, die gerade eingesprungen war für eine Kollegin, die erkrankt ist und die ist, hat gehört, dass das Zimmer 1046 gerade neu vergeben ist und soll da schnell nochmal durchwienern, aber zu ihrer Überraschung trifft sie den Zimmergast da schon wieder an, also der ist schon wieder zurückgekehrt, der kann nur wenige Minuten weg gewesen sein. Sie entschuldigt sich, weil sie zuvor da wusste, da war eine Frau in dem Zimmer. Sie ist warum auch immer davon ausgegangen, dass da wieder eine Frau im Zimmer ist und ist dann überrascht, dass da ein junger Mann ist und sie da, okay, so, und sie da so reinplatzt.
Einfach reingeplatzt, ja.
Ja, genau. Und zumal sie dachte ja auch, das Zimmer sei leer. Aber ihm ist das egal. Er sagt, sie soll ruhig ihren Pflichten nachkommen und reinigen. Auch sie bemerkt diese spärliche Ausstattung. Also der hat nach wie vor keine Koffer oder Taschen.
Verstehe.
Ihr fällt aber auf, dass er die Jalousien runtergelassen hat und nur eine schwache Leselampe brennen hat, also die Hauptlichter sind aus und ja. Er wirkt so ein bisschen, er zieht sich so ein bisschen zurück, der sitzt in so einem Lesesessel, so dass sie ihn auch gar nicht richtig sehen kann und sie sagt, er wirkte irgendwie ja verängstigt oder besorgt, also sie kann das nicht so genau festmachen, aber irgendwie strahlt er sowas aus.
Ja.
Während sie so am Putzen ist, steht Owen auf von diesem Lesesessel, zieht seinen Mantel an, kämmt sich schnell die Haare, verlässt das Zimmer, dreht sich nochmal um und bittet sie aber, das Zimmer, wenn sie geht, unverschlossen zu lassen, weil er in wenigen Minuten Freunde erwartet und nicht weiß, ob er rechtzeitig wieder zurück sein wird, bevor die eintreffen.
Ja.
Das macht sie, sie putzt also zu Ende, lässt das Zimmer offen, als sie geht, kommt so eine Stunde später mit frisch gewaschenen Handtüchern ins Zimmer zurück, um die Handtücher zu wechseln und sie sieht Owen jetzt auf dem Bett liegen, das Zimmer ist dunkel, aber auf dem Nachttisch kann sie einen Zettel sehen, auf dem steht, Don, ich bin in 15 Minuten zurück, warte. Also den hatte Owen offensichtlich für seinen Besuch da hinterlassen, der schon wieder weg ist und aber nicht wieder weggeräumt, diesen Zettel.
Okay.
Also das macht ja auch Sinn, ne? Also oder das ergibt Sinn so rum, als er das Zimmer verlassen hat und ihr gesagt hat, sie soll es offen lassen und er wusste nicht, ob er vielleicht zu Hause ist, wenn der Besuch kommt, dass er dann da eine Notiz schreibt, ich bin in 15 Minuten zurück, das ergibt total Sinn.
Ja, ja, das ist auf alle Fälle.
Aber es ist weird, dass sie so eine Stunde später kommt, er ist und alleine, er
liegt
voll angezogen auf dem Bett, also in seinem Anzug, alles ist dunkel und der Zettel liegt halt noch, den kann sie so erkennen, weil sie hat diese Zimmertür halt offen und das Flurlicht scheint so rein und scheint auf diesen Zettel quasi drauf.
So, jetzt hast du mir ja ein Bild von ihm geschickt, wie ich schon sagte, offensichtlich von der Obduktion. Das heißt, du hast mir mal wieder unangekündigt und ungefragt ein Leichenbild zugeschickt.
ja, mea culpa, kann das sein? Aber es ist natürlich es ist natürlich sehr, sehr harmlos. Deswegen dachte ich, das ist okay. Er könnte auch schlafen auf dem Bild.
Ich verstehe zumindest, dass man jetzt wahrscheinlich nicht so einen großen Fundus an Bildern hat. Wie du schon sagtest, der Fall ist von 1935, also 90 Jahre alt. Insofern hast du wahrscheinlich nicht die große Auswahl gehabt. Da es ein Schwarz-Weiß-Bild ist, sehe ich diesmal ausnahmsweise darüber hinweg.
Merci.
Aber im Hintergrund jedenfalls, im Hintergrund jedenfalls sieht man so eine kleine Decke oder irgendwie so ein Muster. Kann das sein, dass das das Bild aus dem Hotel ist?
Ja, das ist, also es ist da noch aufgenommen worden, ja.
Also das heißt, er liegt dort, aber ist wahrscheinlich dann auch nicht mehr lebendig, als die Reinigungskraft wieder reinkommt.
Doch.
Okay, dann ist nicht dieser Moment, okay.
Nee, also er liegt da ganz normal, aber er, also sie merkt natürlich, dass der noch lebendig ist, der atmet und so, aber der scheint auch wach zu sein, der redet einfach nicht mit ihr, der spricht sie nicht an oder so, der lässt sie da ihr Handtuch hinlegen, der sagt nichts, der chillt da halt auf dem Bett.
Mhm.
Am nächsten Morgen gegen 22:30 kehrt dann dasselbe Zimmermädchen zurück ins Zimmer, die Tür war verschlossen und sie geht davon aus, dass der Gast nicht da ist. Man kann diese Tür nämlich nur von außen verschließen. Das hat irgendwie Sicherheitsgründe, dass man die von innen nicht richtig zumachen kann. Sie öffnet die Tür also mit ihrem Schlüssel, geht jetzt davon aus, das Zimmer leer anzutreffen, dass er nicht da ist. Doch erneut sitzt Owen im Dunkeln, da wo er am Vortag schon gesessen hat, in so einem Lesesessel. Und erneut, wie gesagt, wundert sie das, dass er da einfach seine Tage damit verbringt, im Dämmerlicht in so einem Lesesessel zu sitzen, ohne offenkundig zu lesen. Der hat kein Buch, keine Zeitung, der sitzt da einfach. Der hat ja, wie gesagt, auch keine Ausstattung.
Wie unheimlich, das ist fast so, wie ich jetzt hier sitze.
Ja, nur du nimmst einen Podcast auf und er scheinbar nicht, ne?
Wer weiß, was er da gemacht hat.
Sie wundert sich, wie gesagt, so ein bisschen über ihn, da klingelt das Telefon und er geht ran und sagt, das hat sie dann später so wiedergegeben, nein, Don, ich will nichts essen, ich habe keinen Hunger, ich habe gerade gefrühstückt, nein, ich habe keinen Hunger. Und da ist wieder dieser Name Don, also erinnere dich an den Vorabend, der Zettel, den sie geschrieben hat, da war auch auf einen Don verwiesen, Don, ich bin in 15 Minuten zurück. Das nimmt sie also wahr, dass da um dieselbe Person offensichtlich geht, wie auf diesem Zettel am Vorabend, das hat sie sich gemerkt irgendwie, weil es so eine skurrile Situation war. Und Owen hat jetzt diesen Telefonhörer in der Hand und unterbindet das Gespräch irgendwie seinerseits, also hält den Hörer so zu und wendet seine Aufmerksamkeit gar nicht dem Telefon zu, sondern jetzt ihr, also dem Zimmermädchen, und beginnt Smalltalk über ihre Arbeit zu starten, also wie sie so dazu gekommen ist, ob ihr das Spaß macht, und also sie putzt, er hat da dieses Telefongespräch eigentlich gerade am Laufen, aber versucht jetzt sie so in so Smalltalk zu verwickeln. Und ob sie die gesamte Etage putzen muss oder nur einige Zimmer so in ihrem Repertoire oder wie auch immer. Er beschwert sich erneut über die hohen Preise in dem Hotel, in dem er zuvor abgestiegen ist. Und sie findet das jetzt einfach so ein bisschen spooky, weil die Situation einfach total skurril ist und beendet die Reinigung etwas schneller als eigentlich vorgesehen und verlässt das Zimmer unter einem Vorwand, weil sie da einfach raus möchte.
Ja, ich muss auch sagen, so man kann ja sein gesamtes Verhalten als ziemlich cringe bezeichnen, würde ich sagen, so in moderner Jugendsprache verpackt. Denn das ist ja durchaus sehr, sehr eigenartig, wie er sich da verhält. Und nochmal, er war ja ein super junger Mann, ne?
Ja, so Anfang 20 schätzen die Hotelangestellten, also ja, ein recht junger Mann, ja. Sie muss allerdings dann später nochmal in dieses Zimmer, so circa 5 Stunden später, gegen 16 Uhr, da kommt sie mit frisch gewaschenen Handtüchern zurück. Sie klopft, weil sie jetzt nicht mehr den Fehler machen möchte, einfach reinzugehen und ihn wieder da in irgendeiner seltsamen Situation vorzufinden. Sie klopft und sie hört drin zwei Männer miteinander sprechen. Also jetzt eine zweite Stimme vor Ort. Und eine zweite Stimme, also nicht die von Owen, sondern eine andere, eine deutlich tiefere Stimme, fragt, wer an der Tür ist. Sie sagt, dass sie das Zimmermädchen ist und frische Handtücher habe. Und diese Stimme antwortet, wir brauchen keine. Sie ist irritiert, weil es halt nicht der Zimmerbewohner ist, der die ablehnt, sondern jemand anders. Und sie ist auch irritiert, weil sie weiß, dass keine Handtücher im Zimmer sind. Sie hat die ja morgens zum Waschen mitgenommen. Also sie fragt sich, warum lehnt der Gast die Handtücher ab und es können ja keine da sein, warum brauchen die keine?
Ja, verstehe. Und hat sie vorher beide Stimmen gehört und war die zweite Stimme auch nicht die von Owen?
Genau, sie hat vorher zwei Stimmen gehört, also zwei Leute, die sich unterhalten, und die eine könnte Owen gewesen sein, weiß sie nicht, aber die Stimme, die da mit ihr gesprochen hat, diese tiefere Stimme, das war ihrer Meinung nach nicht Owen. Also jetzt auch nicht so, dass der die Stimme verstellt hat oder so, sondern das war scheinbar jemand anders.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, dass er von wir spricht. Offensichtlich gibt da eine fremde Person die Antwort für zwei Personen und ist ja selbst eigentlich gar nicht Mieter, das heißt, oder Hotelgast und hat insofern ja eigentlich auch keine Machthabe in dem Moment, ne? Weißt du?
Ja, genau. Es gibt dann eine Reihe von seltsamen Begebenheiten in dem Hotel in dieser Nacht, aber dazu komme ich später. Ich mache am 4. Januar weiter. Am Morgen des 4. Januars, da beginnt eine neue Telefonistin ihren Dienst, Della Ferguson. Also wir kennen das aus alten Filmen, dass man irgendwo anrufen musste in der Zentrale, um sich dann verbinden zu lassen. Und dann saßen da meistens irgendwelche adretten jungen Damen, die dann so an so einem Steckbrett diese Verbindung hergestellt haben zu irgendwelchen Zimmern und was weiß ich was. Also da wurden die Verbindungen doch per Hand hergestellt.
Ja, genau.
Sie hat so eine To-Do-Liste, also Sachen, die sie abarbeiten muss, und darauf stehen beispielsweise auch Weckrufe. Also wenn Leute, Hotelgäste sich wecken lassen wollten, konnten sie das über die Telefonzentrale tun, wenn die zu bestimmten Zeiten beispielsweise irgendwelche Termine hatten oder so.
Ja, genau.
Um 7 Uhr morgens ist für eben Zimmer 1046, also für Owen, ein Weckruf eingetragen und Della Ferguson möchte dieser Aufgabe nachkommen. Allerdings zeigt ein Licht auf ihrem Steckbrett, dass das Telefon dort nicht aufgelegt ist. Sie kann also da nicht anrufen und diesen Weckruf ausführen. Sie schickt also den Hotelpagen Probst, das ist der gleiche Typ, der Owen zwei Tage zuvor in das Zimmer gebracht hat, also der ihn schon kennt, und gibt ihm den Auftrag, da ja den Gast zu wecken und vielleicht auch das Telefon aufzulegen. So.
Ja.
Probst kommt dann an der Tür zu 1046 an. Das Zimmer ist wieder verschlossen. An der Türklinke hängt das berühmte Bitte nicht stören-Schild. Und Probst klopft mehrfach laut an, denn er hat ja den Auftrag, jetzt den Gast explizit zu wecken. Und nach mehrmaligem Klopfen fordert ihn eine Stimme von drinnen auf, einfach reinzukommen. Er konnte allerdings, wie gesagt, nicht reinkommen, weil die Tür verschlossen war und er hatte keinen Schlüssel. Er sollte einfach nur klopfen, wecken und weitergehen. Die Stimme fordert ihn wiederum auf, reinzukommen und sagt, komm rein und mach das Licht an. Aber er kann ja, wie gesagt, nicht reinkommen. Also da redet jemand so ein bisschen wirr scheinbar. Der hat das nicht gemerkt, dass Probst nicht reinkommen kann. Und sagt ihm so, er soll reinkommen und das Licht anmachen.
Also vielleicht noch ganz schlaftrunken, kann ja auch sein.
Ja,
also im Halbschlaf, Delirium, genau. Quasi so irgendwas von sich geben. Irgendwie in einer Welt zwischen Wachsein und Traum.
Beispielsweise, wahrscheinlich denkst Probst das auch, denn der kann jetzt nichts weiter tun, als so durch die zune Tür zu rufen, Owen sollte sein Telefon auflegen und geht dann wieder. Also er hofft jetzt, dass er das Telefon einfach auflegt, dass dann der Weckruf später nachgeholt werden kann und dann einfach diese Situation wieder aufgelöst ist. Ne? Also der, genau wie du schon sagst, denkt wahrscheinlich, dass da drin gepennt wird und derjenige im Halbschlaf so ein bisschen das nicht so richtig wahrgenommen hat.
Ja.
Der kommt runter zurück in die Telefonzentrale und teilt dann da dieser Miss Ferguson mit, dass er davon ausgeht, dass der Gast in 1046 entweder so im Halbschlaf ist oder betrunken ist, weil, wie gesagt, er diese Interaktion so ein bisschen strange fand. Und dass sie bitte einfach eine Stunde warten soll, bevor sie anruft nochmal. Also die soll dann einfach um 8:30 das nochmal versuchen und gucken, ob sie mehr Glück hat. Allerdings ist das Telefon dann noch immer nicht aufgelegt. Also sie versucht es um 8:30 natürlich gemäß der Anweisung nochmal. Das Telefon ist allerdings immer noch nicht aufgelegt. Jetzt wird ein anderer Page, den haben wir noch nicht kennengelernt, Harold Pike, in den 10. Stock geschickt. Und auch er findet die Tür verschlossen, auch er findet das Bitte-nicht-stören-Schild vor. Pike hat allerdings einen Schlüssel mitgenommen. Der ist jetzt vorbereitet auf diese Situation und öffnet die Tür. Drinnen liegt Owen auf dem Bett, nackt und scheinbar betrunken, also so vor sich hin lallend. Das Licht vom Flur zeigt dunkle Flecken auf der Bettwäsche, aber Pike macht nicht das Zimmerlicht an, um zu gucken, was da los ist, sondern er geht zum Telefonständer, wo er das Telefon sieht, das ist auf den Boden gefallen, und er stellt das wieder auf dieses kleine Schreibtischlein und legt den Hörer auf und verlässt das Zimmer. Also der guckt da nicht nach, was da los ist, der legt quasi nur das Telefon auf und verlässt das Zimmer.
Ja gut, also verhält sich in dem Moment vielleicht auch, sag ich mal, angemessen für seine Position als irgendwie Page. Denn sein Job ist es ja nicht unbedingt da jetzt zu schauen, was es für Flecken sind oder so oder wie auch immer, sondern irgendwie auch sich vielleicht ausschließlich um das Telefon zu kümmern und zu gucken,
Ist richtig.
Ja, ob die Person auch drin ist.
Ist richtig. Ich bin jetzt mit der 30er-Jahre-Hotelpagen-Etikette nicht so hundertprozentig vertraut. Aber wenn ich so das Gefühl habe, da ist jemand, der stöhnt da so ein bisschen vor sich hin und der macht so vielleicht einen betrunkenen Eindruck und ich sehe da irgendwelche dunklen Flecken, dann gucke ich vielleicht mal, ob der Hilfe braucht. Aber wie gesagt, vielleicht hast du recht. Der wollte sich einfach nicht da irgendwie in irgendeine blöde Situation bringen und ist einfach seiner Aufgabe gefolgt und nichts darüber hinaus. Ja,
ja genau, so glaube ich das auch.
Naja, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Jedenfalls Fakt ist, er hat einfach nur das Telefon aufgelegt und das Zimmer verlassen. Also ja, kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Wiederum etwas später, so gegen 22:30, meldet sich ein weiterer Mitarbeiter aus der Telefonzentrale und sagt, dass das Telefon in 1046 schon wieder nicht aufgelegt ist. Also es muss jetzt entfernt worden sein, erneut von der Telefonanlage, also der Hörer, denn den hatte der letzte Zimmerboy ja aufgelegt, aber irgendwie hat den jetzt wieder abgenommen und nicht aufgelegt. Wieder wird Probst in das Zimmer geschickt, um nachzusehen. Wieder hängt das Schild bitte nicht stören an der Türklinke. Er hat einen Schlüssel, er klopft erst erfolglos, öffnet dann die Tür, also alles wie beim ersten Mal, wo er dann damals den Owen dann im Bett hat liegend gefunden. Diesmal allerdings ist Owen nicht im Bett, sondern circa 60 Zentimeter von der Tür entfernt, also in so einem kleinen Flur, auf Knien und Ellenbogen kauernd, also der liegt so auf dem Boden, dass er so auf den Knien und auf den Ellenbogen sich abstützt. Sein Kopf ist blutüberströmt, das sieht man jetzt in dem Licht, also diese dunklen Flecken, die man vorher im Bett gesehen hat, da kann man jetzt spekulieren, war das schon Blut? Jetzt sieht man auf jeden Fall, der Kopf blutet. Probst schaltet das Licht ein, legt den Hörer wieder auf und bemerkt jetzt, dass tatsächlich die Wände des Zimmers, das Badezimmer und auch das Bett voller Blutflecken sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es dauert ja echt eine Weile.
Er rennt los, um Hilfe zu holen. Ich weiß nicht, warum er nicht in der Telefonzentrale anruft. Er macht sich zu Fuß auf den Weg. 10 Stockwerke, ne? Das ist jetzt schon wieder eine Ecke. Ich hätte vielleicht eher das Telefon benutzt. Ihm schließt sich dann der stellvertretende Geschäftsführer des Hotels an. Die gehen dann zusammen wieder hoch zum Zimmer 1046. Allerdings können sie die Tür, als sie ankommen, nur einen Spalt weit öffnen, weil Owen inzwischen quasi so vor der Tür liegt. Also der Körper blockiert die Tür, sodass man die nicht richtig öffnen kann. Die beiden Männer, die reden jetzt auf ihn ein und versuchen ihn irgendwie zu erreichen und er scheint ansprechbar zu sein. Er steht auf, lässt beide Angestellte in das Zimmer, setzt sich auf den Badewannenrand und der Geschäftsführer, der stellvertretende Geschäftsführer ruft die Polizei und den ansässigen Arzt Dr. Harold Flanders vom Kansas City General Hospital. Die stellen fest, dass Owen, der also total benommen da auf der Badewanne, auf dem Badewannenrand sitzt, der ist gefesselt um Hals und Handgelenke und Fußknöchel mit so Stricken,
die
offenbar nicht aus dem Zimmer stammen, also die musste jemand mitgebracht haben. Ja, teilweise, genau, so teilweise miteinander. Also als ob die so irgendwann mal verbunden gewesen wären, aber er die so ein bisschen sich entfesseln konnte. Der Hals zeigte Blutergüsse, also so Würgemale, typische, die darauf hindeuten, dass da mit den Händen gewürgt wurde, also nicht mit den Stricken selber, sondern mit den Händen. Und er scheint Stichwunden in der Brust zu haben, in der Herzgegend. Die wirken auf den ersten Blick relativ oberflächlich, so als ob die nicht sonderlich schlimm wären. Allerdings wird sich später zeigen, dass eine davon seine Lunge durchbohrt hat, also dass er da schon starke Probleme mit der Atmung hatte. Schläge auf den Kopf, das ist erstmal so gar nicht für die festzustellen. Wie gesagt, er konnte selber aufstehen und die reinlassen und hat sich dann halt hingesetzt und die sehen das und das sieht erstmal nur aus wie so, zwar stark blutende, aber dennoch eher oberflächliche Verletzungen.
Ja, also ich frage mich jetzt an der Stelle, ob zwischen dem ersten Vorfall und dem zweiten Vorfall nochmal jemand drin gewesen ist. Also als dann der Page zum ersten Mal sozusagen ins Zimmer gekommen ist und diese Blutflecken nicht gesehen hat, nur den Hörer zurechtgelegt hat und dann das zweite Mal gekommen ist. Also ob dazwischen nochmal was vorgefallen ist oder ob Owen quasi nur aus dem Bett rausgekrochen ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Oder ob da vielleicht noch jemand im Zimmer war, auch zu dem Zeitpunkt.
Ja, was die Sache natürlich super unheimlich macht im Nachhinein für den Pagen.
Ja, wir machen erstmal mit den Fakten weiter. Es zeigt sich, dass er durch Schläge auf den Kopf einen Schädelbruch bekommen hat auf der rechten Seite. Und die Blutspritzer, die im Zimmer zu sehen waren, die waren bis auf die, an die Decke gespritzt. Also da hat jemand auf jeden Fall mit einiger Kraft auch zugeschlagen.
Ja.
Dr. Flanders, der inzwischen eingetroffen ist, der schneidet jetzt diese Fesseln komplett los von Owen, dass der sich frei bewegen kann, und fragt ihn, wer ihm das angetan hat. Der sagt, niemand. Auf die Frage nach der Ursache dieser Verletzung, also er fragt, was ist denn, aber wie ist das denn passiert, sagt er, er sei gestürzt und mit dem Kopf auf der Badewanne aufgeschlagen. Der Arzt fragt ihn, ob das vielleicht ein Suizidversuch war, das verneint er aber, und dann verliert er das Bewusstsein und stirbt im Krankenhaus kurz nach Mitternacht. Es kann ja auch eher gar kein ja, Selbstmord oder keine selbst zugefügten Verletzungen sein, denn es wird kein Messer, keine Schere, nichts gefunden, womit er sich so hätte verletzen können. Wir erinnern uns, sein Gepäck war ja doch sehr spartanisch.
Ja, genau. Ja gut, ich meine, Messer, das kann ja alles mögliche an Messern theoretisch gewesen sein. Also irgendwie Küchenmesser oder sowas, ne?
Ja, natürlich, aber er hatte, wie gesagt, nichts dabei, was da irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Frage kommt für solche Verletzungen.
Ja.
Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen auf und befragt erstmal eine Frau namens Jean Owen, die kommt aufgrund des identischen Nachnamens. Da ist sie natürlich erstmal direkt super interessant, zumal die auch an dem Tag eingecheckt hat, an dem Owen dann quasi ums Leben gekommen ist. Also
Aber Owen ist doch jetzt nicht so der außergewöhnliche Name.
Nee, natürlich nicht, aber das ist ja trotzdem, also es ist schon interessant, dass da auf jeden Fall jemand mit dem gleichen Namen auf der gleichen Etage wohnt, und zwar auch im Nachbarzimmer, also 1048.
Ja, okay, das verstehe ich.
Das ist schon ungewöhnlich, aber diese Jean Owen, die hat mit dem Toten offensichtlich nichts zu tun, das kann sie dann auch glaubhaft machen, die heißt einfach zufällig so, die war einkaufen in Kansas City und hat sich einige Stunden in der Stadt aufgehalten, hat dann gemerkt, dass sie irgendwie kränklich ist und es einfach nicht mehr geschafft, die weite Heimreise anzutreten, und ist deswegen dann da im Hotel geblieben.
Okay.
Also, ja, sie erzählt der Polizei, dass sie hat sich da nicht sonderlich wohl gefühlt, es hätte da irgendwie ganz schöne Partys gegeben, offensichtlich auf der Ebene, auf der 10. Etage, wo sie war in dieser Nacht, und deswegen hat sie auch nicht gehört, was da im Nebenzimmer eventuell passiert ist. Die Polizei befragt jetzt irgendwelche Hotelangestellten, die erzählen auch, dass es da eine Party im 10. Stock gab, die allerdings ja so bis 2 Uhr morgens wahrscheinlich ging im 10. Stock und auch tatsächlich in der Nähe von Owens Zimmer, sodass tatsächlich es schwierig gewesen sein müsste für irgendwelche Gäste, da irgendwas gehört zu haben.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Da geht es dann auch teilweise darum, es gibt da eine Prostituierte, die wohl relativ bekannt ist, die öfter so Hotelbesuche gemacht hat in eben diesem Hotel. Also die Belegschaft kennt sie.
Ja.
Und man erinnert sich, dass die in dieser Nacht auch im Hotel war und die auch dem Aufzugführer gesagt hat, dass sie ihren Klienten im Zimmer 1046 besuchen wollte, aber den hat sie nicht angetroffen, und das wundert sie, weil der bisher bei allen Treffen immer da war, die er ausgemacht hat. Und das ist ja das Zimmer, wo Owen ist.
Ja.
Also vielleicht ein Fingerzeig, ne, dass der in dieser Nacht so ein Date mit dieser Dame eingefädelt hatte und dann aber im Laufe der Nacht für die nicht erreichbar war. Die hat sich bis etwa 4 Uhr morgens im Hotel aufgehalten. Die war dann einfach im 9. Stock bei einem anderen Mann. Die hat sich dann da quasi den Verdienstausfall dann zurückgeholt. Ja.
Ja, okay. Ja, es ist ja nicht zwangsläufig gesagt, dass Owen ihr Freier war oder, sag ich mal, ihre Verabredung war. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie war halt häufig im Zimmer 1046 und ihr Stammkunde war nicht da, oder sie kam zu dem Zeitpunkt, dass Owen mal kurz draußen war.
Ja, also Owen könnte der Kunde gewesen sein, wenn sie sagt, sie war in den letzten Tagen häufiger in dem Zimmer und der Kunde war immer da. Es könnte natürlich auch der zweite Mann gewesen sein, mit dem Owen sich offensichtlich da getroffen hat. Also
möglicherweise Don.
Ja, der möglicherweise Don heißt, ja.
Ja.
Die Ärzte führen jetzt eine Autopsie durch und stellen fest, dass er an diesen offenkundigen Verletzungen gestorben ist. Dr. Flanders untersucht neben der Leiche auch die Blutflecken im Raum. Das Blut war bei Einkunft des Arztes zum Großteil schon getrocknet. Und so geht man davon aus, dass die Wunden wahrscheinlich zwischen 4 und 5 Uhr morgens da irgendwie fabriziert wurden. Also da, wo ja teilweise auch noch die Party im Hotel war und wo eben wenig mitzubekommen war.
Ja.
Die Polizei durchsucht das Zimmer, auch wenn sie da wenig Hoffnung haben, irgendwas zu finden, weil sie wissen, dass der gute Mann mit spartanischem Gepäck reist. Und ja, in Übereinstimmung mit den verschiedenen Beobachtungen merken sie also, dass es da keine Kleidung gibt, keine Koffer, keine Tasche. Es gibt eben nur Hygieneartikel, die zum Hotel gehören und eben diese wenigen Sachen, die er mitgehabt hat.
Aber seine Kleidung, die er ursprünglich anhatte, ist noch da, oder nicht?
Genau, die ist noch da, ja.
Ja, okay.
Man sucht eben auch jetzt in erster Linie nach irgendwie eine Messer, eine Schere, irgendwas, um die Stichwunden erklären zu können, findet die aber nicht. Und auch diese Stricke deuten darauf hin, dass da jemand anders beteiligt war, denn er hätte sich selber nicht unbedingt so fesseln können und die findet man eben auch nicht im Zimmer, diese Stricke.
Mhm.
Im Waschbecken werden zwei Gläser gefunden. Eins, also die sind so am Waschbecken, zwei Zahnputzgläser. Eins ist da, das andere liegt im Regal. Es gibt eine Haarnadel, eine Sicherheitsnadel, eine ungerauchte Zigarette und eine Flasche mit verdünnter Schwefelsäure. Und auf dem Telefon des Zimmers werden Fingerabdrücke gefunden, 4 Stück, die so klein sind, dass man sie für die von einer Frauenhand hält. Das kann jetzt natürlich auch vom Zimmermädchen beim Putzen sein oder von dem vorherigen Gast, denn wie gesagt, vor Owen hat da eine Frau gewohnt. Allerdings hat Owen das Telefon ja benutzt, also müssten eigentlich seine Fingerabdrücke ihre überlagern.
Ja.
Aber vielleicht ist es ja trotzdem so passiert. So, also den ist jetzt relativ klar, dass es da auf jeden Fall irgendwie jemand involviert war, dass es da ein Mord gab. Und natürlich wissen die auch von diesem Don und die wollen halt wissen, wer ist dieser Don? Wer kann Owen erkennen? Ist Ronald T. Owen überhaupt der richtige Name? Die denken, das ist wahrscheinlich ein Tarnname, ein Deckname. Und so wird dann ein Foto von Owen und auch eine Zeichnung dann in verschiedenen Zeitungen im Lande abgedruckt, um eben seiner Identität auf die Spur zu kommen.
Und ist das am Ende? Also hat sich überhaupt jemand gemeldet?
Ja, wie das so ist, melden sich mehrere Leute tatsächlich. Die richtige Auflösung gibt es 1,5 Jahre später tatsächlich. Bilder des Toten werden mittlerweile landesweit verbreitet, also nicht nur in den angrenzenden Staaten, sondern überall. Und so gelangen sie auch nach Birmingham in Alabama und da liest eine Frau namens Ruby Ogletree eine Ausgabe des American Weekly und sie stockt, denn dieser unbekannte Mann, der ähnelt sehr ihrem Sohn Artemis. Artemis Ogletree ist vor etwas über 1,5 Jahren, 1934, per Anhalter in die große, weite Welt gezogen. Der wollte nach Kalifornien, aber eigentlich kann das nicht ihr Sohn sein, denn der hält weiterhin Briefkontakt mit ihr, also der korrespondiert regelmäßig mit ihr.
Okay, das ist abgefahren, aber überleg mal, was das für ein Schock sein muss, dann so ein Gesicht, also das Gesicht des Sohnes sozusagen in der Zeitung zu lesen.
Ja, Spoiler, es ist Artemis Ogletree, das heißt die Frage ist, wer hat in der Zeit dazwischen nach seinem Tod mit ihr korrespondiert?
Das ist jetzt richtig psycho und ganz schön krank, ehrlich gesagt, wenn man sich das überlegt.
Also sie kontaktiert die Polizei, die zuständigen Behörden und sie weist darauf hin, dass sie ja vielleicht Informationen über diese Leiche finden kann, liefern kann und dass die Beschreibung einfach verdammt gut auf ihren Sohn Artemis passt. Auch die Beschreibung der Narbe, sie sagt dann eben, dass dann ein Unfall in der Kindheit, heißes Fett, ihm da den Kopf verbrüht hat.
Ja.
Und bei diesem Unfall halt auch dieses Blumenkohlohr entstanden ist, aber das im Prinzip, das nicht ihr Sohn sein kann. Man bittet sie aber dann trotzdem, sich nochmal irgendwie die Fotos anzugucken und tja, letzten Endes muss sie dann feststellen, dass es doch ihr Sohn ist.
Also ich finde ja, diese Merkmale sind so individuell, die können ja auch nur von ihrem Sohn sein.
Ja, es kann.
Alles andere wäre sehr unwahrscheinlich.
Es wäre ein riesiger Zufall, dass jemand exakt die gleichen Narben hat tatsächlich. Genau.
Einer, der halt so ein ähnliches Aussehen hat, ähnliche Hautfarbe, Haarfarbe und so.
Ja, genau, also, wo einfach so die Gesamtbeschreibung
zusammen,
passt.
Alter.
Ja, genau.
Ja.
Ja, die Briefe, die sind teilweise, wie gesagt, größtenteils nach seinem Tod geschrieben worden und an sie gegangen. Und das erste Mal, dass sie da so ein bisschen Verdacht geschöpft hat, war 1935. Da kam ein Brief abgestempelt in Chicago und der war maschinengeschrieben. Und das hat ihr so ein bisschen, das hat sie irritiert, denn Artemis konnte zum einen nicht tippen und zum anderen war er jemand, der so, ja, das einfach sehr geschätzt hat, auch mit der Hand zu schreiben.
Ja.
Und dieser Brief, der war sehr, sehr umgangssprachlich verfasst und er hat sich eigentlich immer sehr, ja, wie man sagen würde, geschwollen ausgedrückt. Also das passt überhaupt nicht auch stilistisch zu ihm. Und da kommt natürlich dann der Verdacht auf, dass jemand einfach den Verdacht oder den Gedanken aufrechterhalten wollte, dass er noch lebt, ne, und da einfach in seinem Namen geschrieben hat. Und natürlich lässt sich das dann anhand von so einer Maschinenschrift viel besser vertuschen, als wenn du versuchst, die Schrift zu kopieren. Im Mai 1935 erscheint dann der letzte Brief von Artemis, ebenfalls getippt, in dem er dann schreibt, dass er sich spontan auf den Weg nach Europa macht und dass seine Mutter sich keine Sorgen machen soll. Also
so nach dem Motto, ganz weit weg, wir hören uns mal irgendwann, aber jetzt nicht in absehbarer Zukunft.
Genau. Es gab dann nur noch eine seltsame Situation nach diesem Brief. Da erhält sie irgendwann einen Anruf im Jahr 1935. Da ruft ein Mann aus Memphis, Tennessee, sie an und erzählt, dass er in Kairo, in Ägypten, von Dieben angegriffen wurde und dass Artemis ihn beschützt hat und dass der mittlerweile in Kairo lebt, da reich verheiratet ist und ja, jetzt dann halt diesen Mann gerettet hat und der wollte sich jetzt halt bei Artemis Mutter bedanken.
Das ist ja auch eine ganz komische Geschichte. Jetzt, wo kommt das denn jetzt her?
Ja, es kommt noch, es wird noch skurriler. Der sagt, ja, Artemis kann allerdings selber nicht mehr schreiben. Also der hätte seiner Mutter bestimmt gerne geschrieben, dass er mittlerweile in Ägypten wohnt und verheiratet ist und eine reiche Frau hat und da ein ganz cooles Leben führt. Aber bei dieser Schlägerei, wo er diesen Mann gerettet hat, hat Artemis seinen Daumen verloren und kann deswegen nicht mehr schreiben.
So.
Ja.
Also was spielen da denn für Leute? Was für ein komisches Spiel ist das denn, bitteschön? Ganz schön makaber.
Ja, es ist total seltsam, ne? Denn wie gesagt, dieser Frau wird ja über 1,5 Jahre vorgespielt, dass ihr Sohn noch lebt und das dann halt auch mit so einem Telefonat und so einer Räuberpistole. Dieser Mann, der sich als Joe Simpson vorgestellt hat, telefoniert fast eine Stunde mit Ruby Ogletree. Also das ist jetzt auch nicht so ein kurzes Gespräch, sondern also die tauschen sich halt richtig aus, ne? Es gibt dann auch so das Angebot, dass er einen Brief überbringt an Artemis nach Kairo, weil er öfter reist, aber den holt er nie ab. Also dieses Versprechen wird niemals eingelöst. Es gibt halt auch keine Reisedokumente, die bestätigen, dass Artemis jemals in Kairo gewesen ist.
Ja, verstehe.
Es gibt allerdings andere noch interessante Sachen, noch eine zumindest sehr interessante Side-Note. Und zwar, als man noch nicht wusste, wer er ist. Erst identifiziert ein Mann die Leiche als seinen Cousin, also bevor man jetzt weiß, es ist Artemis Ogletree. Doch die Schwester dieses Mannes kommt dann und klärt die Polizisten darüber auf, dass ihr Bruder nicht ganz zurechnungsfähig ist und dass der Cousin tatsächlich 5 Jahre zuvor gestorben ist und dass der Mann so ein bisschen nicht über den Tod hinweggekommen ist und ja immer auf der Suche war nach dem Cousin.
Ja, okay. Das ist ja irgendwie auch, also zumindest mal nachvollziehbar.
Genau. Es gab dann einen Profi-Wrestler, der verschwunden ist zur gleichen Zeit. Man ging dann davon aus, dass er es sein könnte, denn wie gesagt, seine Figur hat gepasst. Das war ein sportlicher junger Mann und eben dieses Blumenkohlohr. Dieser Typ taucht dann aber auch wieder auf. Der hat einfach den Promoter gewechselt und sich quasi bei seinen alten Leuten nicht mehr gemeldet. Also der ist einfach abgetaucht so.
Ja.
Die Leiche soll jetzt dann also nach 2 Monaten, nachdem man sie einfach nicht identifizieren konnte, beerdigt werden auf so einem Armenfriedhof. Und zwar auf Kosten der Stadt. Aber ein Mann ruft beim Bestattungsunternehmer an und bittet den, die Bestattung zu verschieben. Denn er möchte die Beerdigung bezahlen und er möchte genug Geld haben, genug Zeit haben, dem Bestatter den angemessenen Betrag zu schicken. Der Bestatter sagt, dass er das natürlich machen kann, aber dass er die Polizei darüber informieren muss, dass dieser Wunsch besteht und dass jemand die Beerdigung bezahlen möchte. Und der Anrufer sagt, das sei kein Problem. Und der Bestatter fragt dann jetzt, aber warum wollen Sie diese Beerdigung bezahlen? Die Leiche wurde ja nicht, die Leiche wurde ja nicht identifiziert. Was haben Sie für eine Beziehung? Und der Anrufer sagt, dass die Leiche, also dass der Tote, also Owen zu dem Zeitpunkt noch eine Affäre mit der Frau des Anrufers hatte, dass er aber zeitgleich auch verlobt war mit einer anderen Frau und dass die beiden Frauen aus Rache so ein Treffen in diesem Hotel arrangiert haben und er schließt einfach mit den Worten, Betrüger bekommen normalerweise, was sie verdienen und legt halt auf. Kurz danach erhält der Bestatter aber tatsächlich einen Briefumschlag mit $25, heute etwa $600, und kann dann davon quasi die Kosten der Beerdigung decken und den vernünftig beerdigen. Hm. Also wer auch immer das war, dem scheint daran gelegen zu sein, dass Owen oder Ogletree zumindest vernünftig beerdigt wird und nicht in so einem armen Friedhof unter die Erde kommt.
Also man hat natürlich jetzt die Vermutung, dass das Don war. Denn er ist so bisher die einzige andere Figur, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen könnte. Und da es auch ein Mann war und es offensichtlich eine Art Bekanntschaft zwischen Don und ihm gab, würde das zumindest irgendwie zusammenpassen. Aber was nach wie vor fehlt, sind natürlich mögliche Motive für das Handeln und ja, nähere Informationen zur Beziehung zu den beiden und so.
Ja, und
ob das auch stimmt, was er erzählt.
Genau, also diese Eifersuchtsgeschichte, das ist natürlich ein Motiv, das ist so alt wie die Kriminalistik an sich, ne, dass jemand anderen tötet für Betrug. Aber es kann halt auch sein, dass der Anrufer einfach die Spur bewusst in eine falsche Richtung lenken wollte, dass es da um was ganz anderes ging und vielleicht auch diese Beerdigung auch einfach nur bezahlt wurde, um von vornherein die Spur in so eine andere Richtung zu lenken. Jedenfalls, wie gesagt,
ja, vielleicht auch das, ja.
Jedenfalls geht dann da das Geld ein für die Beerdigung und es wird auch bei einem Floristen ein Gesteck bestellt mit so einer Banderole, auf der steht "In ewiger Liebe". Die wird dann dem Grab quasi beigelegt. Man weiß, dass diese Telefonate aus einer Telefonzelle heraus stattgefunden haben, also auch jetzt nichts, wo man irgendwie anpacken kann.
Mhm.
Ja. Das ist also so das, was man erstmal weiß. Es gab dann noch eine falsche Spur, so ein bisschen. Man hat ein blutiges Handtuch im Zimmer gefunden und hat dann irgendwie gedacht, das könnte irgendwie eine Spur sein. Das war aber einfach nur vom Reinigungsteam quasi dagelassen. Die hatten so das Blut notdürftig weggewischt und hatten das dann, dieses Handtuch da liegen lassen. Und ja, also das hatte mit dem Fall an sich nichts zu tun. Dadurch, ja, dass jetzt dass jetzt Ogletree oder Owen aus einem anderen Hotel kam, da konnte man sich nicht an ihn erinnern übrigens, allerdings an einen jungen Mann namens Eugene Scott, der so eine ähnliche Beschreibung, auf den hat eine ähnliche Beschreibung gepasst, der trug allerdings Hut, sodass man diese Narbe am Kopf nicht identifizieren konnte, aber auch der hatte in diesem Mühlenbach-Hotel, was ihm dann zu teuer war offensichtlich, ein Zimmer im Gebäudeinneren verlangt, also nicht mit Blick auf die Straße, sondern auch nach innen hin,
ja.
So dass man halt davon ausgeht, dass wer auch immer es war, also Ogletree, warum auch immer, ja, Angst hatte und sich versteckt hat und halt nicht irgendwie Gefahr laufen wollte, von der Straße aus gesehen zu werden. Und Mary Soptic, das Zimmermädchen im President, hatte ja auch gesagt, er wirkte verängstigt und aufgekratzt auf sie am ersten Tag, wo sie ihn gesehen hat. Ne?
Ja. Ja, und diese Begegnungen, wo er da so isoliert war, spiegeln im Prinzip genau das auch wieder. Ne? Also, dass er möglicherweise sich versteckt hat, im Dunkeln aufgehalten hat, um
ja, genau.
Ja, also, wirklich sich so komplett zu isolieren und von möglichen Gefahren irgendwie zu entfernen.
Also dieses Sitzen im Dunkeln kann natürlich auch einfach sein, dass er auf irgendwas gewartet hat, auf diesen Don, auf Anrufe von Don und einfach sich die Zeit nicht anders vertreiben konnte, als da stumpf rumzusitzen. Aber du hast schon recht, es wirkt eher wie so ein verängstigtes Dahinvegetieren.
Ja, so ein bisschen, ne?
Es gibt noch so ein paar kleinere Entwicklungen. Es gibt ein drittes Hotel in Kansas City, St. Regis. Das kann die Polizei ausfindig machen. Auch da ist offensichtlich Artemis abgestiegen im Laufe der Zeit, bevor er dann ums Leben gekommen ist. Da zusammen mit einem anderen Mann hat er sich das Zimmer geteilt. Den können die Angestellten aber nicht beschreiben. Und das wird vermutet, dass das möglicherweise dieser Don war, dass die sich erst ein Zimmer geteilt haben, dann später getrennte Wege gegangen sind, warum auch immer. Aber ja, das ist dann erstmal alles. Es wird ein Mörder und Betrüger verhaftet, der auch in New York und auch in Kansas City zu der Zeit aktiv geworden ist. Und der auch versucht hat, irgendwie den Namen Owen als Alias-Namen zu benutzen. Von dem denkt man dann, dass er vielleicht irgendwie da was mit zu tun hat, aber der kann auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und wie du schon sagst, Owen ist jetzt auch kein so super seltener Name. Ne? Also auf den könnte man auch so kommen. Ja.
Ja, genau.
So ist das. Das sind eigentlich jetzt soweit die Fakten.
Ja, schwierige Kiste. Ich finde, alles schreit danach, dass er einfach vielleicht, ich denke, Freunde von ihm waren irgendwie an dem Tod von ihm beteiligt. Und Ich denke, dass es die ähnlichen Personen sind, die auch diesen Schriftverkehr mit der Mutter aufrechtgehalten haben,
Ja.
um eben das Ganze zu vertuschen. So, hätte es den nicht gegeben, hätte ich gesagt, okay, es müssen keine engen Freunde gewesen sein oder so. Niemand, der vielleicht auch einen Kontakt zu den Eltern herstellen würde. Aber so wie es jetzt hier geschildert wurde, denke ich viel eher, dass es Personen waren, die ihn auf der einen Seite irgendwie umgebracht haben oder für seinen Tod mitverantwortlich gewesen sind und aber auf der anderen Seite ihn noch irgendwie beschützen wollten oder so zumindest so eine gewisse Pflicht erfüllen wollten, wie zum Beispiel eben auch Kontakt zur Mutter aufrechtzuerhalten und sowas.
Ja.
Weißt du? Also, dass er ihnen nicht so ganz unwichtig gewesen ist, das meine ich.
Ja. Ja, interessanterweise, ich will noch zwei Sachen einwerfen,
Ja.
die ich interessant finde. Also es gibt noch eine Nebengeschichte und ich will auch ganz kurz nochmal darauf hinweisen, was man in dem Zimmer gefunden hat,
Ja.
als er aufgefunden wurde, ne? Also
Ja, gerne.
wie gesagt, es gab ein Glas, das im Waschbecken lag. Es gab eine Sicherheitsnadel, eine Haarnadel, eine nicht angezündete Zigarette und eine kleine volle Flasche unverdünnte Schwefelsäure. Das sind ja auch so, also ja gut, Sicherheitsnadel hat man vielleicht dabei. Zigarette, ich weiß nicht, ob er Raucher war, da hat man keine Auskünfte zu. Schwefelsäure hat man ja eigentlich nicht einfach so dabei, ne? Und eine Haarnadel
Nee, auf keinen Fall.
spricht ja eigentlich eher auch für eine Frau, ne? Also vielleicht.
Ja, wobei man ja also zum einen auch weiß, dass es eventuell weiblichen Besuch gegeben haben könnte. Und auf der anderen Seite, also vielleicht auch von einem Partygast, ne, auch das ist ja möglich, dass er einfach auf dieser Party war und dann dadurch weiblichen Besuch hatte. Und dritte Möglichkeit einfach, dass diese Haarnadel noch einfach von irgendwem vorher dort liegen geblieben ist. Man kennt das ja in Hotels, dass immer wieder Sachen auch vergessen werden.
Das kann sein, natürlich. Bei dieser Schwefelsäureflasche, da denke ich immer so unwillkürlich, dass vielleicht jemand das irgendwie so als Folterinstrument mitgebracht hat. Weil ich meine, was willst du mit Schwefelsäure? Das kannst du zum Reinigen nehmen. Ich glaube nicht, dass da jemand gekommen ist, um das Zimmer zu putzen.
Nee, Schwefelsäure stinkt doch auch so fürchterlich, ne?
Ja, genau.
Ist das riecht doch so nach Eiern, faulen Eiern.
Ja. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, was ich daraus machen soll. Vielleicht kann da dann die Community irgendwie Ideen entwickeln und einfach mal im Post unter dem Post einfach irgendwie Ideen raushaut oder per PN schreibt uns gerne eure Theorien. Was sind das für Sachen? Gibt das für euch irgendein stimmiges Bild oder ja, sind das Sachen, die liegen geblieben sind, wie Daniel vermutet? Es gibt noch eine Beobachtung am Rande, die vielleicht ganz interessant ist. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar, also quasi einen Tag bevor dann letzten Endes der gute Mann gestorben ist, gegen 11 Uhr, da ist ein Mann namens Robert Lane unterwegs in den Straßen vor diesem Hotel. Der fährt mit seinem Auto, der will nach Hause.
Ja.
Und da kommt ein Mann auf ihn zu, der, obwohl es sehr, sehr kalt ist an dieser Nacht, nur ein Unterhemd, Hose und Schuhe trägt. Der Mann stellt sich so vor Robert Lanes Auto und als der anhält, entschuldigt er sich. Er sagt, er hätte das Auto mit einem Taxi verwechselt. Er wollte mit einem Taxi anhalten und Taxi fahren.
Ja.
Und Robert sagt, ja, ich kann Sie zu einem Taxistand fahren. Also der ist hilfsbereit. Wie gesagt, der Typ hat einfach nur ein Unterhemd an, der will dem helfen.
Ja.
Der fremde Mann steigt ein und Robert sieht dann, dass er eine tiefe Wunde, einen tiefen Kratzer an seinem Unterarm hat und da so den Arm so festhält, als ob er die Blutung stoppen will. Und Robert Lane fragt ihn, was da für eine Verletzung ist, und der Mann sagt einfach nur, ich werde ihn morgen töten. Also so, als ob er mit niemandem eine Auseinandersetzung hatte und sich an dem am nächsten Tag rächen will.
Ui, okay, krass.
Robert lässt ihn dann an einem nächsten Taxistand raus und da verliert er sich dann erstmal und als dann diese unidentifizierte Leiche auftaucht, lässt sich Robert Lane in die Leichenhalle bringen und er stellt halt fest, dass Owen, also Artemus Ogletree, der Mann war, den er mitgenommen hat. Also er hat auch die gleiche Verletzung am Unterarm.
Okay, also so rum.
Ja, also.
Das macht das jetzt gerade nicht geordneter in meinem Kopf.
Nee, überhaupt nicht. Also es gab am Tag vor seinem Tod in der Nacht offensichtlich schon mal eine Auseinandersetzung, wo er verletzt wurde.
War er da schon eingecheckt?
Da war er schon eingecheckt. Am 3. ist er eingecheckt. In der Nacht vom 3. auf den 4. ist diese Beobachtung von Robert Lane. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. ist er gestorben. Also beziehungsweise wurde er angegriffen, am 5. ist er gestorben.
Ja, gut, also für mich klingt das eigentlich so, als ob er da einen Freund, vermeintlich ehemals besten Freund hatte, Schrägstrich irgendwie sehr so einen geliebten Feind quasi, und mit dem er dann irgendwie in Konflikt geraten ist.
Ja. Es gibt
Also
eine
ist total, es ist schwierig, ne?
Relativ interessante Theorie, finde ich so ein bisschen. Und zwar passt die auch
Ja.
darauf, dass, also die bietet uns keine Erklärung, aber die ist so ein bisschen, bringt ein bisschen Licht ins Dunkel. Und zwar würde die
Okay.
auch darin in die Richtung passen, dass jemand eine falsche Fährte legen wollte mit dieser Eifersuchts- oder Ehebruchgeschichte. Und zwar haben Leute darauf hingewiesen, dass Don nicht unbedingt ein Name sein muss, sondern dass Don auch die Bezeichnung für einen Mafia-Boss ist, beispielsweise. Also für ein hohes
Ja,
Mitglied.
genau.
Und
Richtig,
dass
ja.
es da also um vielleicht irgendwie organisiertes Verbrechen gehen könnte, dass Artemis da irgendwie, wie soll ich sagen, das schnelle Geld machen wollte und sich ein bisschen mehr vom Kuchen abgemacht hat, als er handhaben konnte, ne? Und dass es halt einfach niemand war, der Donald heißt oder Don, sondern dass er wirklich mit dem Don gesprochen hat und da irgendwie irgendwas versaut hat.
Ja, ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich frage mich allerdings nur, warum er dann sagte, ich werde ihn morgen töten.
Ja, sehr gute Frage.
Also wer ist er, ne? Ist es der Mafia-Boss, der vermeintliche? Mag sein, dass er sowas gedacht hat und auch gesagt hat. Und auch wäre es natürlich so ein bisschen naiv gewesen. Oder es handelt sich dann doch um noch eine andere Person.
Ja, vielleicht war da jemand auf ihn angesetzt, schon zu dem Zeitpunkt, weil er irgendwas gemacht hat. Deswegen hat er sich versteckt und dieserjenige, der ihn töten sollte, hat ihn quasi in der Nacht vom 3. auf den 4. überfallen und hat ihm diese Verletzung zugefügt und er konnte flüchten und hat sich dann vorgenommen, okay, ich komme dem zuvor, bevor der mich nochmal überfällt oder mich töten kann, werde ich ihn töten und das ist halt offensichtlich dann ziemlich nach hinten losgegangen, ne?
Ja, das ist möglich, ne? Das ist auf jeden Fall möglich. Das würde zumindest auch erklären, dass er sagt, hey, wie war das? Ich bin jetzt gleich zurück. Ja. Ist ja vielleicht auch denkbar, dass er losgegangen ist, um sich dann nochmal irgendwie Waffen zu besorgen oder sowas.
Ja, oder irgendeine Art von Falle zu stellen, irgendwas zu tun, ja, genau.
Ja.
Ja, es ist, wie man es dreht und wendet, ne? Es ist wieder so ein Fall mysteriöser Tod in einem Hotel, wie so ein bisschen Jennifer Fergate, wenn natürlich auch anders
Ja,
gelagert.
genau.
Aber
Aber genauso spannend auf jeden Fall.
ja, und im Gegensatz zu Jennifer Fergate bin ich hier tatsächlich komplett, tappe ich hier total im Dunkeln. Also hier bin ich wirklich gespannt, was für Theorien rausgehauen werden. Auch hier sei erwähnt, es kann sein, dass ihr vielleicht irgendwo anders Informationen gehört habt, die jetzt hier nicht vorgekommen sind. Ich habe hier auch wieder, wie wir das immer machen, die Infos verarbeitet, die ich als irgendwie seriös und gesichert einstufen kann, weil auch hier gibt es relativ viel Spekulation und hier gibt es relativ viele Sachen, die ja eben nicht gesichert sind. Also, wenn ihr jetzt irgendwie der Meinung seid, hier sind Fakten weggelassen worden, dann diese Fakten bitte mit Vorsicht genießen. Also es kann natürlich sein, dass ich über irgendwas nicht gestolpert bin, dass mir irgendwas durch die Lappen
Ja.
gegangen ist, aber also einiges, was hier ja, Fakt noch kursiert, ist sehr, sehr fragwürdig.
Ja, also wir finden es ja alle gut, dass du es immer ein bisschen vorsortierst für uns und einmal filterst und von daher alles gut.
Ja, es führt immer wieder natürlich auch zu Irritationen, weil immer wieder Leute dann schreiben nach irgendwelchen Fällen, ja, das war doch aber so und so, oder ich habe noch das und das gelesen. Wie gesagt, es kann immer sehr gut sein, dass mir Sachen irgendwie durch die Lappen gehen, aber Sachen lasse ich halt weg, wenn ich die für nicht gesichert halte. Und da, klar, da können natürlich auch Sachen bei sein, die eigentlich stimmen und ich habe die einfach aussortiert, das weiß man dann vorher nicht, ne?
Ja, klar. Vielleicht sind das jetzt wesentliche Infos für so einen Fall. Das wissen wir halt alles nicht, ne? Klar.
Der hier ist jetzt
Woher denn auch?
gar nichts Großes, aber genau, im Großen und Ganzen kann das sein, ja. Aber wie gesagt, hier, das ist so ein Fall. Ja, der ist jetzt auch nicht so übertrieben oft gemacht worden. Der ist eher so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung heraus unter dem Radar, obwohl ich den sehr, sehr spannend finde. Und deswegen, es kann zwar sein, dass es Leute in der Community gibt, die schon ja so eine vorgefertigte Theorie zu dem haben, weil sie ihn schon sehr gut kennen. Aber ich glaube, viele müssen jetzt beim Hören sich eine Theorie bilden. Und wie gesagt, teilt die bitte gerne mit uns.
Ja, macht das bitte, Leute. Also, ich bin da wirklich auch sehr gespannt. Mir geht es ähnlich wie Fabian. Ich finde diesen Fall auch sehr faszinierend und habe auch so das Gefühl, dass mir diese Person so bekannt vorkommt. Ich finde das alles auch so unfassbar traurig, einfach diese Einsamkeit, die dort war. Und ja, mir fällt es so ein bisschen schwer. Also eine Sache ist mal mit hundertprozentiger Sicherheit klar für mich. es gibt Mitwisser, es gibt Täter, es gibt andere Personen, die auf jeden Fall das hätten aufklären können und das wahrscheinlich das Geheimnis mit ins Grab genommen haben.
Ja, das werden die mit ins Grab genommen haben. Also nach 90 Jahren dürfte da jetzt wahrscheinlich niemand mehr leben. Das ist, also die, was heißt wahrscheinlich? Die Wahrscheinlichkeit ist ja bei null, dass da noch jemand existiert, der mit diesem Fall was zu tun hat, zumindest direkt zu tun hat.
Genau.
Aber man fragt sich doch, auch wenn es das organisierte Verbrechen war, was ja Sinn ergeben würde, wer macht sich die Mühe, diese Mutter so lange zu belügen? Weißt du, also
Ja, das ist der Punkt, ne?
warum soll die denken, dass ihr Sohn irgendwo noch lebt, in Ägyptenreich verheiratet? Hat man Mitleid mit ihr? Möchte man ihr das nicht zumuten, dass sie weiß, was passiert ist? Oder besteht eben doch irgendeine persönliche Verbindung zu dem Mörder, sage ich jetzt mal, sodass man irgendwie den ermitteln konnte? Gibt es diese ominöse Verlobte, die betrogen wurde? Also Artemus' Mutter weiß nicht, ob er verlobt war, aber er war natürlich auch längere Zeit nicht zu Hause. Ne? Das kann ja sein, dass er unterwegs jemanden kennengelernt hat und Hals über Kopf verliebt, schnell verlobt. Und ich finde, für so eine emotionale Involvierung spricht auch irgendwie natürlich ja, der Wunsch nach einer vernünftigen Bestattung und auch der Wunsch, irgendwie die Mutter hinters Licht zu führen. Ne? Also es ist irgendwie alles ein bisschen.
Ja, und nicht nur hinters Licht zu führen, sondern auch ihr am Ende, sag ich mal, so eine mehr oder minder endgültige Entscheidung mitzugeben, nämlich ich fahre mal eben nach Europa, mal sehen, wann ich mich melde und ob ich zurückkomme, weißt du? Das
Ja.
ist ja schon mit so einem traurigen, aber abschließenden Fazit versehen, diese ganze Geschichte. Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht eine Person war, eine Liebende von ihm, von Owen. Und dass sie, vielleicht war sie wirklich diese Verlobte. Und weil er ihr nach wie vor sehr wichtig war, hat sie eben all das getan, was wir gerade eben durchgegangen sind. Und möglicherweise hat ihr Neuer oder ihr Ex oder wie auch immer diese Tat verübt.
Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Er war übrigens noch sehr, sehr jung. Er war 19 Jahre alt, als das passiert ist.
Ja,
Also er
super jung.
hat sich so mit 19 auf den Weg gemacht. 1915 geboren. Also noch wirklich ganz am Anfang seines Lebens gestanden, der arme Mensch. Seine Mutter konnte auch Zeit ihres Lebens nie irgendwie eine Theorie benennen. Also die hatte keine Ahnung, was sie denken soll. Er hatte keine Freunde aus dem kriminellen Milieu, sie kannte auch keine Damenbekanntschaften, also war komplett im Dunkeln. Und wie gesagt, umso bemerkenswerter finde ich, dass man sich so eine Mühe macht, sie davon zu überzeugen, dass er noch lebt und dass es ihm gut geht,
Ja, genau.
weil die Person, die kann mit ihr nichts zu tun gehabt haben, dieser, wer auch immer sie ermordet hat, ne, die kann sie nicht kennen, aber
Ja.
offensichtlich, ja. Keine Ahnung, wollte man das eben weiter erzeugen, dieses Bild, dass er noch existiert. Dann natürlich auch so plump dann ausbleibende Briefe erklären. Naja, der hat bei der Rettungstat einen Daumen verloren und kann nicht mehr schreiben. Das ist so.
Ja, das ist eine sehr seltsame Geschichte.
Ja. Naja, wie gesagt, ich erneuere den
Ja.
Aufruf, wie ich es drehe und wende. Ich sehe hier einfach für mich kein Land und ich kann diese einzelnen Fäden nicht ordnen und zusammenfügen. Vielleicht kann das einer von euch.
Genau, liebe Leute, meldet euch auf jeden Fall mal gerne. Ich bin total gespannt, ob ihr irgendwelche Zusatzinfos habt tatsächlich oder vielleicht bereits bestehende Theorien loswerden wollt oder im Zuge des Hörens dieser Folge eigene Ideen gesponnen habt, die ihr mit uns teilen wollt.
Ja, ich bin ebenfalls super gespannt. Ansonsten denkt daran, jetzt schon Karten zu organisieren für unsere Auftritte in Hamburg und auch in der Krombacher Erlebniswelt. Letztere könnt ihr, das ist der 18.12., schon auf der Krombacher Seite kaufen, der Erlebniswelt. Da müsst ihr einfach nur das Datum auswählen im Veranstaltungskalender, könnt dann die entsprechende Karte auswählen. Den Link für Hamburg, den verlinke ich die Woche nochmal ein, zweimal in den Stories, damit ihr auch da direkten Zugriff habt. Und ja, ein, zwei Lives haben wir noch im Köcher dieses Jahr. Da, sobald dann da die Karten am Start sind, werde ich auch das natürlich verlinken. Ansonsten.
Auf alle Fälle. Und es ist zwar schon ein bisschen seltsam, jetzt, wenn der Sommer quasi noch gar nicht so richtig angefangen hat und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür steht, über den Weihnachten oder über die Weihnachten und die Weihnachtszeit zu sprechen. Aber ich freue mich schon wirklich sehr darauf, gemeinsam mit euch Weihnachten bei der Krombacher zu feiern. Ich glaube, das wird richtig cool.
Ja, Darauf freue ich mich auch, weil die Krombacher Auftritte immer was Besonderes sind. Und ich freue mich aber auch auf Hamburg, weil das wirklich unglaublich geil war. Also lasst euch das nicht entgehen. Schenkt euch selber vielleicht einen Städtetrip, nehmt ein Wochenende Hamburg mit und dann so als Teil dessen einfach den Auftritt von uns. Denn wie gesagt, die Kulisse, Hamburger Hafen auf so einem Elbbötchen, das vergesst ihr wirklich so schnell nicht mehr.
Das ist eine einmalige Nummer, also wirklich sehr, sehr gut. Wir sind nach wie vor vom letzten Jahr geflasht und hoffen, dass wir es in diesem Jahr ähnlich schön wiederholen können.
Absolut. Ansonsten haben wir einen Wunsch fürs nächste Jahr, und zwar ist der Wunsch fürs nächste Jahr etwas umfassender, quasi unsere Lives zu streuen, denn wir hatten mal eine Umfrage gemacht, ihr würdet uns gerne in Berlin sehen, im Ruhrgebiet und in Süddeutschland. Und dazu sage ich mal Folgendes: Wenn ihr irgendwie Connections habt zu irgendwelchen kleinen Theatern oder Veranstaltungshallen in eben Berlin, dem Ruhrgebiet oder Süddeutschland oder geilerweise vielleicht sogar irgendwie in Österreich, dann meldet euch.
Das wäre königlich.
Ja, dann meldet euch, dann könnt ihr uns da vielleicht irgendwie helfen, irgendwie Kontakte zu knüpfen und was möglich zu machen. Wie gesagt, das ist alles bei uns Handarbeit und liegt da auf unser beider Schultern. Wir haben da niemanden, der das für uns macht. Und großer Wunsch von uns wäre tatsächlich irgendwie Österreich, Schweiz einmal auch im Ausland aufzutreten. Vielleicht gibt es da jemanden, der irgendwie Connection hat zu irgendeiner Kleinkunstbühne, irgendeinem Theater, irgendwas, die offen sind für sowas. Meldet euch.
Meldet euch gerne, Leute, ein. Also der Idealvorstellung wäre im Prinzip zu sagen, dass wir so eine kleine Tour starten durch Süddeutschland, dann über die Berge quasi nach Österreich oder in die Schweiz, so am Stück quasi. Das wäre eine richtig, richtig feine Nummer.
Ja, das würde uns extrem glücklich machen. Und wie gesagt, Berlin möchte ich für meine persönliche Seelenheil auch nächstes Jahr gerne abhaken. Und das Ruhrgebiet finde ich auch total geil. Also ja.
Ja, sehe ich auch so, auf jeden Fall.
Das kriegen wir hin. Ja, ansonsten danke auch heute wieder fürs Zuhören. Danke auch, dass du dich spekulativ beteiligt hast, lieber Daniel, aus deinem Urlaub heraus. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.
Tschö.